Mehr Geld für Verteidigung, mehr deutsche, aber auch europäische Streitkräfte und dazu eine aktivere Außenpolitik. Auf der Westfälischen Friedenskonferenz in Münster positionierte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ganz klar zur Zukunft Europas und zur NATO. Die sei nicht tot, sagte Steinmeier und zeigte sich bestürzt, wie schnell die neue US-Regierung lange gewachsene Partnerschaften in Frage stelle. Zuvor hatte heute Vormittag die 103 Jahre alte Holocaust-Überlebende Margot Friedländer den Sonderpreis des Westfälischen Friedens erhalten. Ihre Botschaft als eine der letzten Zeitzeuginnen, sich den Feinden der Demokratie entgegenzustellen. Wir sind alle gleich, seid Mensch.
Einen Tag nachdem US-Präsident Trump weitere Zölle auch gegen Produkte aus China verhängt hat, schlägt die Volksrepublik zurück und zwar im gleichen Umfang. Trump hatte 34% extra Zölle angesetzt. China will nun ab dem 10. April 34% auf alle US-Waren erheben. Caroline Vogt berichtet.
Zudem werde es sofortige Exportbeschränkungen für 7 seltene Erden geben, darunter Terbium, Samarium und Scandium. Die Mineralien sind essentiell für den Bau von Computerchips, E-Autobatterien oder Militärtechnik. 16 US-Firmen seien auf eine schwarze Liste für strenge Exportkontrollen gesetzt worden. Wie das Ministerium weiter mitteilte, reichte China Beschwerde bei der Welthandelsorganisation gegen die massiven US-Importzölle auf chinesische Waren ein. Die Ankündigung Chinas kommt noch bevor Trumps neue Zusatzzölle in vollem Umfang in Kraft treten. Das ist für kommende Woche Mittwoch geplant.
Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke der A100 in Berlin-Charlottenburg soll Anfang kommender Woche beginnen. Einen genauen Termin nannte ein Sprecher der Autobahngesellschaft noch nicht. Einzelheiten von Katharina Trümper.
Die Brücke wird abgetragen. Eine Sprengung kommt wegen der Bebauung in dem Gebiet nicht in Frage. Bis Ende des Monats sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann soll auch der S-Bahn-Verkehr wieder rollen. Im Anschluss wird eine neue Brücke gebaut. Sie gehört zum Autobahndreieck Funkturm im Westen der Stadt. Laut der Planungsgesellschaft Deges soll es wieder 3 Spuren pro Fahrtrichtung geben. Der Bund für Umwelt und Naturschutz dagegen hat gefordert, die Ringbahnbrücke mit weniger Fahrstreifen wieder aufzubauen, um den Autoverkehr zu reduzieren.
Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben hat sich die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. In einer Urabstimmung votierten über 95% dafür, wie Thorsten Gabriel berichtet.
Konkrete Auswirkungen hat diese Abstimmung vorläufig nicht, da in den seit Januar laufenden Tarifverhandlungen derzeit eine Schlichtung läuft. Noch bis Ende nächster Woche bemühen sich die ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck und Bodo Ramelow, eine Lösung in dem Tarifkonflikt zu finden. Falls die Schlichtung scheitert, könnte die Gewerkschaft auf Basis der Urabstimmung aber umgehend zu Streiks aufrufen. Verdi fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem 750 Euro mehr monatlich für alle Beschäftigten. Die BVG hatte sich in 4 Angeboten der Forderung zwar angenähert, der Gewerkschaft war dies aber weiterhin zu wenig. Sie hatte die Verhandlungen am 21. März für gescheitert erklärt. Daraufhin war es auf Vorschlag der BVG zur Schlichtung gekommen.
Berlins frühere Gesundheitssenatorin Karleitsche ist zu einer Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sprach sie in einem Korruptionsprozess der Bestechlichkeit schuldig. Einzelheiten von Alexander Schmidt-Hirschfelder.
Das Landgericht ordnete zudem an, dass bei Karleitsche mehr als 6.200 Euro eingezogen werden. Karleitsche hatte während ihrer Amtszeit eine Werbeagentur mit der Planung ihrer Hochzeit beauftragt. Eine Rechnung wurde dafür nicht gestellt. Stattdessen soll sich die Agentur erhofft haben, den Zuschlag für eine Werbekampagne aus der Gesundheitsverwaltung zu erhalten. Karleitsche hat bis zuletzt bestritten, bestechlich zu sein. Sie habe nicht gewusst, dass die Kosten für die Hochzeit nicht bezahlt wurden. Den mitangeklagten Chef der Marketingagentur verurteilte das Gericht wegen Bestechung zu 1 Jahr und 3 Monaten auf Bewährung.
Die Radio 1 Nachrichten, weitere Meldungen bei rbb24.de.
Radio 1 Wetter.
19 bis 24 Grad zur Stunde in Berlin und Brandenburg. Bis zum Abend viel Sonne, nachts 5 bis 1 Grad. Morgen zwar freundlich, aber deutlich kühler. Höchstens 11 bis 14 Grad.
Verkehr.
Radio 1 A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Kreuz Oranienburg und Oberkrämer liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Der westliche Ring Richtung Dreikafelland zwischen Großkreuz und Vöben stehen Sie 10 Minuten noch im Stau. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Lanke und Werbelin Stau. Hier brauchen Sie bis zu 45 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin auf der A100 Richtung Wedding wird der Verkehr zwischen Dreieck-Funkturm und Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Stau Richtung Wedding ab Schmargendorf mit 20 Minuten plus und in Richtung Neukölln ab Dreieck-Charlottenburg 10 Minuten plus. Radio 1 wünscht gute Fahrt.
Läuft's, Bantl?
Läuft's.
Das Bantl läuft. Läuft's, Bantl? Wo höre ich denn das hier? Ach so, ja, richtig. Das ist auf irgendeiner Spider-Murphy-Platte. Ist das drauf? Fand ich sehr lässig. Da fragt der Barney den Techniker. Läuft's, Bantl? Und Spider-Murphy ging ist gar nicht dein Ding, ne?
Aber vielleicht, sag mir mal einen Titel.
Das ist nicht dein Ernst, oder?
Die Rosi, die da irgendwo in der Ecke steht?
Skandal im Sperrbezirk.
Ah ja, ja, dann habe ich doch richtig, guck mich nicht so an, das habe ich richtig gelöst. Auch wenn es bei dir im Buzzer hier nicht so unter C steht, ja.
Schickeria, kennst du?
Schlimm, ja.
Schickeria.
Ich war EAV-Fan. Moment mal. Und ich werde es auch immer bleiben.
Das ist schlimm. Jetzt pass auf. Das ist jetzt also
warte
auch schon
doch
schlimm,
erst
ja.
Mal.
Das ist neue deutsche
Impuls
Welle.
Ich war gesteuert und habe erstmal provokativ gesagt, schlimm.
Da war eine ganze Vision dahinter. Bayerischer Rock'n'Roll.
Jan Schwabing gibt's in Kneipen, dem muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leute die und mir es gerne rein. Schickeria. In Schickeria.
Und Schickeria ist der Bonzenclub, oder was? Hä? Schickeria ist ein Bonzenclub.
In Schwabing gibt's ja Kneipen, die muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leute wie dir und mir es gar nicht nein.
Ich glaube, du darfst nicht unterschätzen, wenn sie jetzt auf Sachsen-Anhaltinisch was singen würden, wird sich vielleicht auch nicht so ansprechen.
Naja, es geht ums P1 wahrscheinlich oder um die Reitschule. Es geht einfach darum, von unten nach oben. Wir haben hier unsere sympathischen Rock'n'Roller, der Barney und seine... Und seine Spezies und die Idee dahinter war halt, dass man sagt, was die Amerikaner können, können wir doch auch. Und rausgekommen ist dann zum Beispiel so ein traumhafter Song, den man sich jeden Tag mehrmals anhören sollte.
Wenn ich mit dir allein im Ring spazieren gehe,
wie
Niki. Wenn ihr ganz eng
vor der Haustür steht,
wie
Niki. Slim ist wie ein Traum.
Mit dir geh zum Trauertag.
Mach mal Niki an.
So ein Quatsch, wirklich. Das ist einfach nur Quatsch.
Ich brauche eine Frauenstimme, mit der ich mich identifizieren kann,
hierüber
wenn ich den Dialekt schon nicht verstehe.
Erst gar nicht reden. Emanzipation, Feminismus, Sexarbeit.
Was hast
Selbstbestimmung
du gerade bei Emanzipation gedacht, dass du ins Stocken geraten bist? Dass das falsche Wort ist?
Naja, das ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig passt. Aber natürlich geht es hier um die Rosi, wie du ganz richtig gesagt hast. Denn in München steht ein Freudenhaus, doch Freudenhäuser müssen raus. Die Prüderie der Bayern wird hier angeprangert.
Achso, die wollen das
nicht. Patriarchat. Also die wollen schon in den Puff gehen, aber der Puff soll doch bitte im Außenbezirk stattfinden. Und hier ist er.
In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt.
Ganz, ganz, ganz stark.
Nee.
Doch jeder ist.
So,
kann
und hier natürlich.
Niki.
Hier geht's um Pubertät, heranwachsen mit dem Frosch im Häus.
Was ist los mit mir?
Dass ich mich euweiß so blamier.
Da die Schub, doch meistens wird nichts draus.
Oh. Incels.
Ich verstehe nicht.
Siehst du, hier geht es um Incels eigentlich.
Inzest?
Incel. Noch nie gehört?
Doch, aber schon wieder vergessen.
Aha.
Nee, ich glaube wirklich die Sprachbarriere. Es ist so wie englische Songs, wo ich nichts verstehe, ist es mit bayerisch
auch.
Guck
mal hier, das muss man die Sprache gar nicht. Es ist nur die Stimmung aufzunehmen. Vielleicht muss man auch in München aufgewachsen sein. Es geht hier um Sommer in der Stadt, so heißt der Titel auch. Und München im Sommer oder auch im Frühling jetzt, es gibt
München
fast nichts
Verschiedenes.
München ist wie Italien, man sagt ja auch. Ich gehe nackert durch den englischen Garten. Sitz high auf dem Monopterus.
Ich kauf mir ein Mass am chinesischen Turm und flaniere mit dir auf der Leopoldstraße.
Oh Gott, das ist schön. Nochmal der Anfang.
Er geht nackig und ich denke mir, da kann ich jetzt schon mal nicht lang gehen, da kommt ein nackter Typ.
Ja, im englischen Garten, das sind ja die Nackerten.
Er ist voll gekifft und nackt.
Achtung. So, und bitte nochmal.
Ihre Nacker durch den englischen Garten.
Schön.
Sitzt high auf dem Monopteros. Ich kauf mir ein Mass am chinesischen Turm.
Und das ist es halt. Das ist bayerische Liberalität. Die Nackerten unten an der Isar, die Nackerten im englischen Garten. Das gab es nur in München. Deswegen ist ja auch München eigentlich die Hauptstadt oder da war die Initialzündung zu den 68ern. War München nicht Berlin oder irgendwas? Nein, es war München. Und dieses Dreigestirn, nackert, bekifft, aber dann noch sich eine Maß Bier kaufen am chinesischen Turm.
Aber war das alles den Männern vorbehalten oder waren die Frauen auch
genau
nackert und bekifft?
So wie zum Beispiel Udo Obermeier, ne?
Die einzige Frau, die einmal
ja,
zu einem
so
fällt. Uschi,
ein
ey.
Quatsch.
So, wollen wir mal anfangen hier?
Radio 1. Ab 17. Die Feierabendshow mit Katrin und Tommy Wosch.
Wir machen zusammen Feierabend und wir machen auch zusammen Wochenende und wir machen zusammen Spider-Murphy-Gang.
Achtung,
wir laufen gemeinsam nackert.
Achtung. Wahnsinn. Dachte ich, fall vom Glauben ab. Als ich das erste Mal gehört habe. Da nehmen die ein Lied auf einer Platte und fangen an zu lachen. Achtung. So.
Selbe Nummer.
Ich hab so Herzklopfen.
Du musst ruhig sein, Barney. Das geht doch über dein Gitarrenmikro.
Das ist geil. Ich flipp aus.
Oh, wie alt der Günther ist.
Das erinnert mich so an meine Jugend irgendwie so. An die Moomin-Familie und das.
Okay.
An Conny Francis.
Hallo, du.
Mein Jahrgang.
1, 2, 3, 4, 5. Ich hab so viel.
Es ist zu viel bis heute nicht aus.
Naja, und so weiter und so fort. Ich war mit meinem Vater ja nicht viel unterwegs, aber, und das rechne ich ihm hoch an, er wollte mich eine Zeit lang in die Welt des Jazz einführen. Und da sind wir zweimal nach München gefahren. Das erste Mal waren wir im Podium, glaube ich. Das war ein traditioneller Jazzkeller in München.
Wie alt warst du da?
14. Und wir saßen in diesem Jazzkeller und mein Vater hat es sogar ertragen, dass ich mir kaum, dass wir da saßen, eine Pfeife gestopft habe und die Pfeife geraucht habe in meinen 14 Jahren. Also mein Vater ist erstens nicht Raucher und eigentlich, also so eine Blödsinnigkeit, aber er hat es still ertragen, dass sein 14-jähriger Sohn sich da eine Pfeife gestopft hat und dann...
Ertragen, ja. Also ich weiß nicht, wie du das finden würdest, wenn ich sagen, ich habe ertragen, dass so Nummer zwei jetzt einfach raucht, ist auch ein bisschen zu faul für Erziehung.
Ja gut, also ich lebe, bin ja aufgewachsen in der Generation, da hätten also 2 von 10 meiner Altersgenossen hätten die Pfeife einfach hinten reingeschoben bekommen von ihren Vätern.
Na, und die waren so homophob, hinten hätte da keiner was reingeschoben.
So, und das war ein sehr schöner Abend und mir hat es, also Jazz hat sich mir auch sofort erschlossen, also mein Vater und ich hatten endlich ein gemeinsames Hobby, jenseits des Segelns, das wir aber nie gemeinsam betrieben haben. Also wir waren beide begeisterte Segler, aber jetzt eben auch Jazzfans gemeinsam. Und insofern haben wir beschlossen, diesen Abend doch gerne nochmal zu wiederholen und sind dann aber nicht mehr ins Allode. Ich glaube, wir sind beim ersten Abend waren wir im Allode und im zweiten Abend wollten wir ins Podium gehen. So rum war es.
Ja.
Und im Podium macht mein Vater die Türe auf, geht rein, sagt zu mir, ich soll warten. So, ich warte vor der Türe. Und er macht die Türe auf und ich höre die Spider-Murphy-Gang. Ich dachte, das kann doch jetzt
wohl nicht. Weil du die da schon so toll fandst.
Unglaublich. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das ist der schönste Tag. Also das ist der wirklich Jackpot. Und mein Vater kommt raus, wahnsinnig wütend. Ja, Mahlzeit.
Prost.
Was ist das denn ekelhaftes Ech?
Saft.
Oh, Katrin hat eine 2 Meter lange Flasche Giftgrün in der Hand.
Der ist so lecker. Probier mal. Du bestehst ja nur noch aus Döner. 2-mal die Woche isst du jetzt Döner.
Mhm. Ja.
Matcha, Ingwer, Grünkohl, Birne.
Also auf alle Fälle kommt mein Vater raus, wütend, und sagt, dass da irgendwelche Affen spielen und wir fahren wieder nach Hause. Und ich sage, das ist die Spider-Murphy-Gang, bitte. Und er sagt dann, nee, wir fahren wieder nach Hause. Und das war dann auch das Ende unserer gemeinsamen Abende.
Er hatte in sich gar nicht die Möglichkeit, wenn er Musik kacke fand, sich darauf einzulassen fürs Kind.
Fürs Kind? Also fürs Kind wurde damals gar nichts
gemacht.
Ja,
oder dass man aber beim, ich meine, ich kenne jemanden, der sitzt hier mit im Studio, der ganz ähnlich tickt mit Musik. Also der wirklich sagt, so eine Scheiße, mach das sofort aus. Ich kann nicht, ich kriege schlechte Laune.
Ja, kriege ich auch.
Und die hatte er dann ja wahrscheinlich da auch.
Also ist ja so, dass mein Vater wirklich viel unterschiedliche Musik gehört hat. Also er hat begeistert Klassik gehört, begeistert Jazz. Der hat aber auch den einen oder anderen Schlager gelten lassen. Es gab eine südamerikanische Phase. Nena fand er aus anderen Gründen auch. Bei Spider-Murphy Gang, da hat es ihm wirklich den Vogel rausgeholt. Aber ist für ihn war es, glaube ich, auch so. Muss man sich mal vorstellen, dass dieser Tempel entweiht wurde. Da war er als Student zweimal die Woche Jazz gehört und auf einmal spielen da diese Affen, wie er es nannte. Und da gab es kein Zurück mehr. Und
hast du dich gefühlt?
Ja, ungefähr so, wie wenn man kurz in den Süßigkeitenladen reinkommt und in dem Moment, wo du nach so einer ganz langen Schokoladen-Karamellstange greifen willst, zieht dich einer am Hosenbund wieder raus.
Hatte ich zu Ostzeiten auf dem Alexanderplatz mit meinen Eltern.
Mit einer Kettwurst.
Mein Vater hat sich da gerade irgendwie wahrscheinlich die Weltzeituhr angeguckt oder was weiß ich was. Mhm. Und dann war da ein Delikat, hieß es früher. Also ein West, wo du Westsachen kaufen konntest für Ostmark wahrscheinlich oder Westmark, weiß ich nicht. Und dann geht ein Kind an mir vorbei mit einem Eis, mit einer Kaugumminase. Und ich habe ja auch dieses russische Eis sonst gegessen, was im Nachhinein viel besser schmeckt. Und dann sage ich zu meiner Mutter, oh, ein Eis, guck mal, mit einer Kaugumminase, sowas will ich auch. Ja, da ist ja ein Delikat, da können wir mal reingucken. Und dann stand ich in diesem Delikat und ich dachte, krass, also es war
Mars,
bunt.
Rider,
wusste Twix, ich ja alles nicht, was es ist, aber es gab
Snickers,
alles.
Milky Way.
Nee, doch nicht.
Karamark.
Das andere Eis schmeckt besser.
Hat wer gesagt?
Meine Mutter.
Oh.
Raus wieder. Und ein russisches Eis wieder irgendwo geholt.
Eieiei.
Und da hat sie aber im Nachhinein immer noch gesagt, das fand sie von sich selber so schlimm, dass sie das nicht gemacht hat. Ich ja wahrscheinlich gar nicht, ne? Oder auch. Aber ich stand in diesem Süßigkeitenladen.
Reziprok wird auch ein Schuh draus. Ich war in St. Petersburg und komm dort an. Und wir waren bei Russen untergebracht und sollten Bier mitbringen. Also ich bin gelandet und dann sind wir auf einen Markt gegangen und haben bei einer Bäuerin Bier gekauft und haben dieses Bier mitgebracht. Und die Bäuerin hat das Bier einfach in Flaschen abgefüllt. Also es war so ein großes Fass, also muss man sich so vorstellen wie Zaubertrank bei Asterix und Obelix. So ein komisches schäumendes Gebräu. Und dieses Bier haben wir da mitgebracht, 4 Flaschen. Und der Hausherr, der uns dann begrüßt hat, ja, der war jetzt nicht so begeistert, weil er hatte gehofft, dass wir Westbier mitbringen.
Ja.
Und hat gesagt, mit dem Bier kann man eigentlich so gut wie gar nichts anfangen. Also das Einzige, was man da machen kann, ist in den Kühlschrank stellen und es frieren und sozusagen der Alkohol, also alles friert und was dann noch so einigermaßen an Flüssigkeit da ist, ist der Alkohol, das kann man dann zusammenschütten und trinken. Und von dem Moment an bin ich nur noch in eine Valuta-Bar gegangen. Also Valuta-Bar, es gab eine einzige Valuta-Bar in St. Petersburg und da hast du halt gegen Dollar normales Bier und normales Essen bekommen. Und ich bin eigentlich in diesen 2 Wochen aus der Valuta-Bar nicht mehr rausgegangen. Wofür ich mich heute wirklich noch schäme.
Normales Essen? Was ist normales Essen?
Naja, du hast Bratwurst mit Kraut bekommen oder halt irgendwas.
Normales deutsches Essen.
Ja, wie gesagt, eigentlich ganz schön dumm, aber ich bin morgens aufgestanden, als einzigster in diese Valuta-Bar gegangen. Also es war eine Gruppe von Menschen, die dann irgendwas unternommen haben oder sich dies angeguckt haben oder jenes angeguckt haben. Und ich bin wie, als wenn ich auf Arbeit gehen würde, habe ich mir meine Dollarscheine genommen, bin in die Valuta-Bar gegangen und habe da Bier getrunken und Zeitung gelesen den ganzen Tag.
Klingt doch aber schön.
Ja, wie gesagt, heute. Und einmal habe ich, dann sind wir abends in die Oper gegangen und dann habe ich nach der Oper, die hatten so eine Art Kantine, wo dann man nach der Oper noch Sekt trinken konnte und Wodka. Da habe ich mich mit Russen angefreundet, die mir aber sofort $40 abgeschwatzt haben. Also die haben mir erst viel Wodka ausgegeben und mir dann $40 abgenommen. Und an einem anderen Abend habe ich mich auch mit Russen angefreundet, die mich auch abgefüllt haben und mir, glaube ich, $100 abgenommen haben.
Obwohl der russisches Essen so lecker schmeckt, ja, also dass du da Bratwurst gegessen hast die ganze Zeit.
Wusste ich alles nicht, aber die Sache mit diesem zusammengeschütteten Bier, das hat mir so einen Stich ins Herz versetzt, dass ich mir da einfach...
Aber obwohl, wenn wir immer nach Thailand fahren, wir waren da dreimal, dann essen wir so 2 Tage, oh lecker, die thailändischen Gewürze und dann essen wir nur noch Burger.
Das war gerade so elitär. Immer, dreimal.
Dreimal.
Welche Familie ist schon dreimal nach Thailand gefahren?
Und 2 unserer Kinder waren noch nie in Thailand.
Ja, und welche Familie ist schon dreimal nach Thailand gefahren? Also
meldet ihr euch mal, wenn ihr jetzt mit dem Auto unterwegs seid, wer von euch zählt mal durch? 1, 2, 3. Jede 6.
Ich möchte mich heute aber überhaupt nicht auf irgendwelche komischen Scharmützel einlassen, denn für mich ist es heute ein sehr besonderer Tag und ich habe es dir heute Morgen auch direkt mitgeteilt. Ich bin heute Morgen das erste Mal seit ganz langer Zeit ohne so einem mulmigen Gefühl aufgewacht.
Kannst du das Gefühl mal beschreiben, weil das hast du mir noch nicht so richtig gemacht.
Ja, das Gefühl ist, ich wache auf und denke mir, scheiße, was hast du denn da schon wieder gemacht?
Achso, das Gefühl wiederum kennst du ja gut.
Ja, ja,
das
genau.
Hast du ja oft.
Das, eigentlich jeden Morgen. Ich wache morgens auf und denke mir, scheiße.
Schuldgefühl ist das.
Was hast du denn da schon wieder gemacht? Ja, Schuldgefühl oder eigentlich eher Scham. Eher Scham. So.
Und jetzt, findest du dann was?
Nee, eben oft nicht. Und nachdem ich dann mir viel Zeit genommen habe, alles durchgegangen bin, also ich gehe dann wirklich, gehe dann immer zurück ins Bett, lege mich hin, denke mir, okay, was könnte es denn sein? Und nehme mir, und das, diese Zeit wird immer länger und länger, ich habe mir Zeit und gehe alles durch so gegenüber meiner Frau. Nein, ich habe mich gegenüber wie ein Heiliger benommen.
Du bist ein Heiliger.
Ich wirklich wie ein Heiliger gegenüber meinen Kindern. Ach nein, ich bin der beste Vater der Welt. Und
da bist
so weiter
du ja
und so
reflektiert
fort.
Genug.
Genau, und komme dann relativ schnell dazu, dass ich perfekt bin und dann kann ich aufstehen. Und
da kannst du dich doch wirklich auf dich selbst verlassen.
Absolut. Aber jetzt habe ich mir dann natürlich überlegt, was habe ich gestern anders gemacht? Also, ich war mit meinem Sohn beim Basketballtraining. Das habe ich ja schon öfters mal gemacht. Danach haben wir uns einen Döner geholt.
Ja, und deiner war leckerer als seiner mit scharfer Soße und Mais. Macht Mais vielleicht den Unterschied?
Nein, da ist kein Mais drin
und
gewesen.
Und Zwiebeln.
Also ich esse Dürüm, er isst Döner. Und ich habe gestern, weil ich ja gerade Diät mache, habe ich ihm einen halben Dürüm gegeben. Und er hat festgestellt, dass Papa doch immer recht hat, dass er gesagt hat, versuch mal einen Dürüm. Als nächstes Mal versucht er auch einen Dürüm. Das war es auch nicht. Und dann habe ich mir Adolescence zu Ende angeguckt.
Zu Ende schon?
Ja. Da möchte ich nah ausführlich drüber sprechen.
Man muss es mir echt alleine angucken. Okay, aber sag mal nicht zu viel.
Nee. Und jetzt kommt's. Ich habe, bevor ich ins Bett gegangen bin, mir Magnesium, einfach so eine Packung Magnesium noch reingehaut.
Was ist eine Packung Magnesium?
Naja, so eine kleine. So, ne, das ist wie so, ja, wie schiebt man sich halt so ein paar Gramm in den Mund und schluckt die runter. So, das ist das Einzige. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe auf der dunklen Seite des Mondes von Martin Suter nochmal 4 Kapitel mir angehört und dann bin ich sanft entschlummert. Und wie immer gegen 2 Uhr aufgewacht mit Almen, weil die dunkle Seite
Alkohol
des Mondes...
Alkohol gestern Abend?
Wenig. Das ist auch übrigens interessant. Ne? Du schläfst ein mit der dunklen Seite des Mondes und wachst auf mit Almen 2 Stunden später. Also ein anderer Roman von... und das ist dann
ein
immer
Krimi,
so ein bisschen verwirrend.
Ne? Ja.
Das konnte das alles nicht erklären. Und dann bin ich heute Morgen an den See runtergegangen, habe mich hingesetzt, mir Zeit genommen. Woher kommt dieses Wohlgefühl?
Die Mäusegeburt.
Genau. Ich habe unter der Woche berichtet in einer Nachmittagsshow, dass...
Gestern war es ja.
Ach so. Dass ich Zeuge war einer Mäusegeburt oder, also da gehen die Meinungen auseinander, mag sein, dass es auch nicht direkt die Geburt war, weil die Maus schon einen ganz leichten Flaum am Körper hatte. Die Mäuse werden ja eigentlich nackt geboren. Also vielleicht war die Maus auch schon 3 Tage alt. Wer weiß das schon so ganz genau. Aber auf einmal lag da ein Mäuse-Neugeborenes in unserer Diele und man kann sich dieses Video immer
also
noch angucken.
Also wir haben Instagram-Channel, ab 17 Podcast heißen wir da. Und da gibt es eben auch das Mäuse-Video, in dem Thomas Wosch.
Also ich möchte ins Bett gehen und sehe eine Maus, die sich versteckt. Und ich denke mir, warum ist diese Maus denn gerade so frech gewesen? Warum ist die nicht schon früher abgehauen? Was hat denn ihr Interesse so sehr geweckt? Und da war so ein kleiner schwarzer Punkt auf dem Bogen. Ich dachte, aha, alles klar, da hat jemand Schokolade liegen lassen. Das hat die Maus so gereizt und wollte die Schokolade wegmachen und habe auf einmal eine kleine Babymaus in der Hand. Leg die Babymaus wieder hin und warte darauf, dass die Mutti kommt. Und
ich Hattest du nicht Angst, dass die verstoßen wird, wenn du die anfasst?
Natürlich, aber deswegen habe ich mich ja dann auch auf die Lauer gelegt und konnte dann auch ein Video davon machen, wie dann 15 Minuten später die Mutti kommt und das kleine Mäusebaby am Nacken packt und wegträgt.
Ja, so. Aber nicht raus, leider aus dem Haus trägt. Weißt du, wie viel Hass ich bekommen habe? Weil ich ja gesagt habe, ich möchte, dass die Maus hier rauszieht. Und es wird nicht eine Maus sein, sondern ich google auch, wie viele Mäuse. Und nach 30 Tagen kann eine Maus schon wieder Babys bekommen. Also wenn dein Baby da 5 Tage alt ist, kann es in 25 Tagen
Kat und Rügen ist eine
Babys
Mäuse,
von seinem eigenen Vater
Mäuse,
bekommen.
Sie ist, Mäuse,
ist das ekelhaft.
Sie ist eine Mäuse-Rechtspopulistin. Sie ist die Mäuseweidel. Ich nenne ihn nur noch Mäuseweidel.
Ich bin die Mäuseweidel, da stehe ich
so,
auch dazu.
So heißt die Sendung
dann
heute auch.
Dann kommentieren da alle bei Spotify runter, da Katrin Wosch erzählt wirklich ernsthaft, dass sie Mäuse töten will. Ja. Katrin Wosch hier, ja, das ist auch ein Lebewesen. Ja. Und da weißt du was, was ich da sage?
Ey, solche Ficker, ey.
Solche Ficker.
Ey, solche Ficker, ey.
Katrin,
solche
Ficker, ey. Man darf Hass nicht mit Hass begegnen. Wann lernst du das endlich?
Schon unter 32, 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Und draußen im Hotel d'Amour langweilen sich die Damen nur, weil jeder den die Sehnsucht quält. Ganz einfach, großes Nummerbett. Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten, sich die Füße platt. Skandal, Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal um. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z.
like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny one so true, I love you.
Es sind turbulente Zeiten, in denen wir leben. Alles wird sich ändern. Big change is coming. Nur Neil Young bleibt sich treu. Neil Young and the Chrome Hearts. Am 3. Juli live und open air in der Berliner Waldbühne. Wütend über den Zustand der Welt lässt es Neil Young krachen. Gemeinsam mit den Chrome Hearts.
Hello, cowgirl.
Laut, emotional und deutlich wie nie. Neil Young and the Chrome Hearts. Am 3. Juli in der Berliner Waldbühne. Für alle, die der Legende lauschen und natürlich nur für Erwachsene.
Werbung.
Riesige Wochenendaktion bei Möbel Boss. Sparen Sie jetzt 20% auf alle Polster- und Schlafzimmermöbel. Auf Planungsküchen gibt's sogar 50% mit gratis Küchenlieferung und Montage. Wir bleiben günstig. Online und im Markt. Möbelboss.de.
Nimm dir alle Zeit der Welt. Denn die schönsten Dinge sollten kein Ende haben. Hol dir jetzt das echte Unlimited von der Telekom. Für dich und deine Liebsten. Mit den neuen Magenta-Mobiltarifen günstiger als du denkst. Nur bei der Telekom.
Neu. Raw Naturkosmetik. Deine neue Marke im Biohandel. Raw Naturkosmetik. Naturkosmetik von Raw. Raw. R-A-W. R-A-W wie Raw.
Radio 1. Ab 17. Die Feierabendshow mit Katrin und Tommy Wosch.
Ich lebe jetzt hier mit 3 Kindern, eingeboren. Mhm. Kaiserschnitt, manches war davon nicht so schön, ja. So, aber die kriegen wir hier groß und zwar schön. Dann lebe ich mit einem 2-Meter-3 Mann zusammen, das bist du. Mhm. Ich lebe hier noch. Wir sind schon 5 Leute. 5 sind viel. Oft sind Gäste hier.
Was hat denn Körpergröße damit zu tun?
Ich werde ganz oft gefragt, wie groß du bist. Ach, und jetzt rechne ich das selber schon mit ein.
In jede Moderation mit einbauen ist doch Quatsch, dass ich 2,3 Meter bin. Was soll denn das heißen, dass ein 2,3 Meter Mann keine...
Nimmt mehr Platz weg.
Ja, dass er nicht irgendwie eine kleine
Sowohl
Maus lieben kann.
Sowohl als auf der Couch.
Ist das?
Nein,
geht's darum?
Es geht mir darum, wie viele Leute passen in
dieses Haus. Der große Widerspruch, der große Mann, die kleine Maus.
Wie viele
geht's
Leute passen
darum?
In dieses Haus, darum geht es mir. Du bist 2,3 Meter, die Kinder wachsen auch. Ich bleibe jetzt 1,68 Meter. Aber wir sind viele in einem Haus. Und jetzt kommen da... Hunderte Mäuse dazu, eine Mäusepopulation, die sich jetzt hier breit macht.
Ach,
und du förderst das und jetzt erzählst du mir doch, das
ich
ist
für
das
mich nicht.
Auch toll. Doch, es hat auch einer bei Instagram geschrieben, Tommy tarnt seine Faulheit nur mit Tierliebe.
Ach, nee, also um jetzt mal
und jetzt
auf, zum Thema zurückzukommen.
Und jetzt sagst du, genau, dass es dir seitdem gut geht und jetzt kann ich ja noch weniger sagen, ich möchte, dass die ausziehen.
Mir gibt es wirklich, ich glaube, dass aufgrund dieser Mäusegeburten, die gerade in unserem Haus stattfinden.
Geburten.
Ich gehe mal davon aus, dass es nicht die einzige ist. Ich glaube, dass dieses gute Gefühl daher rührt, dass ich halt,
Was?
Einfach schön.
Was ist schön?
Schön, schön, es ist schön, das neues Leben.
Ich habe ganz oft zu dir gesagt, ich würde noch ein viertes Kind bekommen.
Ja, aber das ist nicht schön.
Nee, ich weiß, da war die Laune auch nicht so gut nach den Geburten, um es mal vorsichtig zu sagen, ja? Und dann wird hier eine Maus geboren.
Das ist ein Schwachsinn, wird hier geredet. Nach jeder einzelnen Geburt war ich euphorisch. Aber, und dann ist mir auf einmal eins klar geworden. Ich bin, und dass das erst so spät gekommen ist, das ist ja genau dieselbe Geschichte wie bei Toni Soprano und den Wildgänsen im Pool.
Voll, du hast recht.
Also wer es nicht gesehen hat, Toni Soprano,
nicht so?
Geht es, ja, es beginnt im Endeffekt, er holt eine Zeitung. Die erste Folge beginnt, glaube ich, wirklich damit, er geht in seinem Bademantel runter, holt eine Zeitung, kommt da zurück und dann sieht er die Wildgänse im Pool und er freut sich wie wahnsinnig über diese Wildgänse und geht, glaube ich, auch mit dem Bademantel dann in den Pool. Er freut sich einfach wie irre, dass diese Wildgänse-Familie, es geht um Familie, dass diese Familie da im Pool ist.
Na, den Mäusevater habe ich hier noch nicht gesehen.
Und dann sind die Wildgänse irgendwann mal weg und dann bekommt er seine erste Panikattacke.
Da ist die wegfliegen.
Und das ist ja das, was die Sopranos viele Leute gesehen haben, aber ganz wenige verstanden haben. Es ist eine Familienserie, es geht um den Zusammenhalt von Familie. Und auch mir ist Familie so unheimlich wichtig, wie du weißt. Und
Ja, das weiß ich natürlich.
Dass da eine kleine Mäusefamilie jetzt bei uns im Haus ist und vielleicht sogar mehrere Mäusefamilien, die wir ernähren, dass ich wieder eine Familie ernähren kann.
Mehrere Familien.
Und ich glaube, es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass du inzwischen so viel Geld verdienst, dass ich nicht mehr diesen, dass ich nicht mehr diesen Kick habe, dass ich der alleinige Ernährer hier dieser Familie bin. Und nee, diese Mäusefamilie, die ernähre ich ganz alleine.
Nein. Hä, wie kommst du denn darauf? Du machst gar nichts für sie.
Doch, lass mal ein bisschen hier was fallen, lass mal dort ein bisschen
das
was fallen.
Das machst du wirklich toll.
Ja.
Das machst du wirklich toll, weil ich war gestern nochmal mir Nutella-Toast nachts machen, weil ich gedacht habe, ich brauche Zucker, damit ich noch hier Sommerhaus der Normalos wirklich zu Ende schaffe.
Ja.
Und dann warte ich, bis der Toast fertig ist und gucke, sitzt das Vieh da.
Was für ein Vieh?
Die Maus.
Die Babymaus? Nee. Oder die Mutti.
Weiß ich nicht. Mutter, Vater, Cousine, Cousin.
Ja, genau. Du hast überhaupt keine Ahnung von Mäusen.
Sitzt da. Und ich dachte, ich habe ja gestern überlegt, ob du nicht Handtücher über die werfen könntest, damit man die dann rausbringt. Dann sitzt sie da und weißt du, wo sie sitzt, glotzt mich an, sieht mein wütendes Gesicht. Also sie kann gut Menschen lesen anscheinend. Geht dann weg langsam.
Ich kenne das Gefühl, liebe Maus. Ich kenne es auch. Manchmal komme ich morgens rein, da sitzt sie schon wütend am Frühstückstisch. Dann mache ich genau dasselbe. Ich hoffe, sie hat mich nicht gesehen. Ja. Geh rückwärts wieder raus.
Ich sehe dich, du bist 2,3 Meter, darüber haben wir
gerade
gesprochen.
Und kaufe mir mein Frühstück woanders.
So. Und weißt du, wo die hingegangen ist?
Wohin?
Wir schneiden ja Brot an der Brotmaschine.
Ja.
Manche krümeln runter da. Da wohnen die jetzt alle. Die wohnen unter der Brotmaschine, an der Spülmaschine.
Ach, das ist doch alles Quatsch.
Doch.
Aber lass mich mal meinen Gedanken bitte zu Ende bringen.
Okay.
Es ist ja auch so naheliegend. Toni, Tomi. Also ich meine...
Achso, Toni Soprano, Tomi Wosch.
Toni Wosch, Tomi.
Tomi Wosch.
Tomi Soprano.
Ich wollte ja eigentlich immer einen Sohn haben und den dann Toni nehmen. Das haben wir nicht gemacht.
Und jetzt hör mal bitte auf mit diesem vierten Kind. Also ich krieg Angst.
Oder an Ali.
Ja.
Würde ich auch super finden, Ali Wosch. Na gut,
aber
darüber
sind,
reden
wir sind uns so und er ist groß, ich bin groß. Wir sind beide ein bisschen wuchtig. Er verdient auch sein Geld mit komischen Sachen. Also er investiert in die Müllwirtschaft. Und
also für alle, die es nicht kennen, das kennen ja manche nicht, ist einfach ein Mafiosi.
Nee, Mafiosi.
Den man irgendwie trotzdem gern hat, aber der lässt halt kaltblütig.
Kleine Side-Geschichte sozusagen zu Mafiosi. Habe ich letztens gehört, dass sowohl die russische als auch die italienische Mafia in eine Windelfabrik in der Nähe von Berlin eingestiegen ist. Ist das nicht schön?
In eine Windelfabrik?
Naja, die haben investieren in eine Windelfabrik in der Nähe von Berlin.
Okay.
Habe ich aus ganz sicherer Quelle. Aber dazu später mehr. Ja,
Toni
also wie
Soprano
gesagt.
Hat auch Kinder.
Er hat Tochter, Kinder, liebt seine so. Kinder sehr. Ich liebe meine Kinder sehr.
Ja, mit seiner Frau ist
Mittel. Er liebt seine Frau, hat aber natürlich auch Probleme mit seiner Frau, wie jeder Probleme mit seiner
ja,
Frau hat.
Ja, das ist ja
hat.
Ganz normal, das ist ja wirklich normal. Und er hat aber dafür ein paar Geliebte.
Ja, die habe ich nicht. Also klar, es muss auch Unterschiede zwischen uns geben. Apropos, die Frau, die Ex-Frau von, heißt sie Maria Shriver? Ist,
ja.
das, nicht, ist das eine Kennedy
ja,
eigentlich?
Ja, das ist eine Kennedy. Von Arnold Schwarzenegger, die Ex-Frau.
Die Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger hat jetzt ein Gedichtband veröffentlicht, und beschreibt darin ihre Gefühle, nachdem herausgekommen ist, dass Arnold mit der Haushälterin ein Verhältnis hatte und mit der Haushälterin auch einen Sohn gezeugt hat.
Ey, und das ist so witzig, genau wie bei Boris Becker, der Sohn sieht einfach genauso aus wie er schon als Baby. Sah der schon aus, ja, wie ein Bodybuilder.
Also jetzt so im älteren Alter ist es eine gute Mischung. Und,
aber mich hat das irgendwie berührt, weil ich erst dachte, klar, kann man sich irgendwie drüber lustig machen, dass sie da traurig war, aber ihre Lebensvorstellung war ja wahrscheinlich, dass sie mit dem Mann zusammen ist und oder wenn so eine Ehe scheitert, ist es ja auch traurig und deswegen hat es mich irgendwie berührt. Ich wollte mich
schön,
da aber nicht lustig
freut mich.
Machen.
Ja, ich würde mich gerne drüber lustig machen.
Mach doch.
Naja, was heißt lustig machen? Ich brauche mir jetzt nicht lustig machen, aber der Gedichtband ist von verringertem Talent, also es jetzt, liest sich jetzt nicht wirklich so, dass man es unbedingt, dass man unbedingt, ja, Geld dafür zahlen möchte. Und es kommt jetzt auch ein bisschen spät und ich glaube, wenn sie nicht die Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger wäre,
das
dann
ja
würde es diese Gedichte auch nicht geben. Aber interessant, also kleiner Fun-Fact, der Sohn, den Arnold mit der Haushälterin hatte, ist so im Prinzip zur selben Zeit gekommen wie der Sohn, den er zusammen, Christopher, den er zusammen mit seiner Frau hatte. Also das ist natürlich schon mal ein ganz schöner Hammer.
Eigentlich ist es ja schön, weil wenn du gleichaltrig bist, kannst du gut zusammen spielen.
Das sind viereiige Zwillinge sozusagen, glaube ich. Also nach meinem biologischen Verständnis müssten das viereiige Zwillinge sein. Und aber auf was ich eigentlich hinaus will, Arnold hat es ihr während einer E-Therapiesitzung gesagt. So ein feiges Schwein.
Ach, ich dachte, genau dafür ist sowas da.
Nee.
Nee.
Also das finde ich richtig feige.
Ach so, weil er da in einem geschützten Raum war.
Richtig.
Und die konnten nicht ausflippen.
Ja.
Doch, kannst trotzdem ausflippen.
Sie ist aber nicht ausgeflippt, sondern die Zeit ist für sich stillgestanden in dem Moment.
Kann ich mir vorstellen.
In dem Moment.
Ey, aber wenn ich mir vorstelle, dass wir hier bei der Eheberatung sitzen,
genau,
und dann sagst du da, dass du hier, dass unsere Putzhilfe,
ich würde es richtig hinterfotzig einfädeln. Die Eheberaterin würde fragen, warum sind sie da? Dann würde ich deine Hand nehmen und würde sagen, wir lieben uns sehr.
Da wüsste
ich
schon, dass was faul
ist. Und wir haben eine wunderschöne Beziehung, aber wir wollen sie noch besser machen. So, und dann würde sie fragen, und gibt es denn irgendeinen kleinen Konflikt oder sowas, an dem wir arbeiten könnten? Und da würde ich sagen, ja, ich habe die Haushälterin gebumst und die hat ein Kind von mir bekommen.
Guck mal, wie lange ich jetzt schon dafür brauche, dass es in meinem Hirn ankommt. Bei mir ist jetzt alles still.
Ja, ist alles gerade still geworden.
Ist alles still.
Aber gut, wie gesagt, Tony Soprano und seine Frau, die haben auch natürlich mit der Ehe so ihre liebe Mühe. Und
verliebt sie sich nicht noch in den Pfarrer, in den Jüngeren?
Sie hat einen, also ob sie sich verliebt, ja doch, ich glaube, sie verliebt sich
oder
ein bisschen.
Oder in die Vorstellung
oder
was weiß ich.
Aber sie verliebt sich vor allem später in, der Name fällt mir nicht ein, in einen italienischen Mafia-Kollegen.
Ah ja,
Toni.
Stimmt.
Ja, und da wird auch, wenn der kommt, dann spielt immer so italienische Musik und mit dem hätte sie wirklich gerne was. Und das wäre natürlich für alle Beteiligten sehr,
okay,
gefährlich geworden.
Aber bei Tony Soprano beginnt ja die Therapie erst da. Er kriegt da seine erste Panikattacke, die Wildgänse fliegen nämlich weg.
Mhm.
Und dann geht er zur Therapie, weil, ja, er sich immer körperlich so komisch fühlt. Er versteht ja wahrscheinlich, ja, noch nicht mal, dass es irgendwie was Psychisches ist.
Seine Frau ist,
ist
wahnsinnig, sie ist erst sehr stolz auf ihn, dass er zur Therapie geht, ist dann wahnsinnig wütend, dass es eine Frau ist. Sie akzeptiert sie einfach nicht, dass er einer anderen Frau mehr erzählt als ihr. Also hier kommt schon ganz viel zusammen. Und
ja,
wie gesagt,
aber was deine Gemeinsamkeit ist ja nicht, dass du jetzt deswegen eine Therapie
hast. Ich habe auch
anfängst.
Gute Freunde, also genauso wie Tony Soprano gute Freunde hat, habe ich auch gute
Bademantel
Freunde.
Bademantel hast du nicht.
Ich interessiere mich für Sport, so wie er. Also eigentlich sind wir uns irre, irre ähnlich.
Ja, weiß ich nicht.
Bis auf zwei,
ich muss
drei.
Niesen, du musst heute halt erzählen.
Naja, nies doch einfach.
Oh.
Gut.
Wie geht.
Wenn wir schon beim Fernsehen sind. Wollen wir jetzt
mit der
über
Maus
Adolescence
durch, ja?
reden? Adolescence.
Also guckt euch noch das Video an.
Adolescence.
Adolescence? Adolescence.
Adolescent.
Adolescence.
Ja, ich weiß.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon alles drüber hören will, aber ich bin wahrscheinlich der letzte Mensch, der es noch nicht geguckt hat. Deswegen erzähl.
Du bist ein bisschen spät dran. Also das ist in der Tat ein Netflix-Hit. Vielleicht der größte Serien-Hit für Netflix ever, wurde 100 Millionen Mal gestreamt in der ganzen,
toll,
Welt. Ist wirklich unfassbar.
Und verantwortlich erstmal ein Mann, ne? Der das geschrieben hat. Der, glaube ich, selbst, hat er nicht
auch
selbst?
Auch mitspielt, spielt, ach, den Vater. Also erstmal zur Machart, was ganz interessant ist. Jede dieser vier Folgen, die circa eine Stunde lang sind, werden in einer Kameraeinstellung gedreht.
Ja, und das verstehe ich nicht, wie das gehen soll. Heißt es, sie sind nur an einem Ort und in einer Wohnung?
Ja.
Es passiert also eigentlich nicht viel.
Also erstmal zur Erklärung, eine Kameraeinstellung heißt, dass nicht geschnitten wird, sondern dass man eine sogenannte Plansequenz aufbaut und dann eben, man kennt das, eine der berühmten Plansequenzen oder so ist bei Casino, oder? Casino, die Anfangsszene. Kommen die an vorm Casino und dann werden die da in dieses Casino mit reingebracht mit einer ewig langen Kamerafahrt, die wunderschön ist. So, und das ist sehr ästhetisch. Bei Adolescence ist es, ich habe echt so Angst, dass ich mich die ganze Zeit komplett blamiere, weil ich es falsch ausspreche.
Adolescence.
Adolescence, ist es so? Adolescence, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach nur noch das A-Wort oder die Serie. Da weiß man eigentlich gar nicht so ganz genau, wofür es... Adolescence.
Ja.
Okay. Weiß man eigentlich gar nicht so ganz genau, für was es gut sein soll, weil solche Plansequenzen haben halt den Nachteil, dass man zum Beispiel in einer Dialogaufstellung, wenn sich zwei gegenüber sitzen, kannst du halt logischerweise immer nur einen sehen. Du siehst einen Hinterkopf und den anderen von vorne. Das ist der Nachteil. Der
ich habe trotzdem nochmal eine Nachfrage. Das heißt, sie drücken auf Aufnahme und eine Stunde später drücken die auf Ende und dann sind sie fertig.
So ist es. Und das ist wahrscheinlich ja nicht nur einmal. Es gibt natürlich viele geschwindelte Plansequenzen, wenn zum Beispiel Plansequenzen so sind, dass es auf einmal so einen kleinen Reisschwenk gibt oder so, dann wurde in diesem Reisschwenk geschnitten. Man sieht es aber gar nicht. Das hier sind also scheinbar wirklich echte Plansequenzen, wo es einfach 45 bis 60 Minuten durchläuft.
Aber als Produzent musst du doch auch wissen, wie genial das ist. Da hast du 4 Drehtage. Dann bist du durch.
Süß, genau.
Naja, wenn du da 5...
Was heißt 4 Drehtage?
Ich hab dich ja gerade...
Du hast einen Vormittag, ne?
Ja, aber ich habe dich ja gerade gefragt, du drückst auf Play, so wie wir jetzt hier beim Podcast.
Ja, also es ist wahrscheinlich nicht nur einmal aufgenommen worden, würde ich mutmaßen. Und vor allem, es funktioniert ja nur, wenn es akribisch geplant und geprobt wird. Also die in dieser Staffel, die berühmte, die Plansequenz ist ein dummes Wort, aber ich bleibe jetzt mal dabei, die berühmteste Plansequenz ist, da ist eine Psychologin bei dem Täter, sage ich jetzt mal, ein 13-jähriger Junge soll ein...
Also auch jetzt wieder da.
Ein 13-jähriger Junge soll ein fast gleichaltriges Mädchen umgebracht haben. Es gibt davon ein Video, es scheint also... zu 100% bewiesen zu sein und trotzdem lässt uns die Serie immer so ein bisschen im Unklaren. War es wirklich, war es nicht? Also dieses Video sehen wir nicht. Manche Leute haben das Video gesehen, andere nicht. Der Junge bestreitet das, dass er es getan hat. Seine Freunde sagen auch, der hat es nicht getan. Die Tatwaffe fehlt noch. Also es ist eigentlich, und es ist eigentlich sehr geschickt gemacht, es ist so ein Zwischending von, der war es ganz sicher und dann aber, es muss doch noch irgendwas passieren, dass es nicht ist. Also durch dieses, er war es ganz sicher, kriegt die Serie die notwendige Fallhöhe, denn man sieht einen 13-Jährigen, der wohl sehr sicher ein fast gleichaltriges Mädchen umgebracht hat. Das ist natürlich ein immenser Wumms und trotz alledem braucht man natürlich noch dieses Geheimnis, die horizontale Spannung, war es wirklich oder war es nicht, und das machen die wirklich genial. Und in der dritten Folge, da sitzt er in einer Einrichtung, also nicht im Gefängnis, sondern in einer Einrichtung, und es kommt eine Gutachterin, eine Psychologin zu ihm. Und das ist im Endeffekt ein Kammerspiel, 50 Minuten Dialog und alles in einer Kameraeinstellung. Und wie gesagt, manchmal hat es eben den Nachteil, dass man nur eine Reaktion sieht oder einen Handeln sieht, den anderen nicht. Aber was es auf alle Fälle ist, es bekommt was ganz, ganz, ganz stark Dokumentarisches und was unheimlich Wahrhaftiges. Und was in dieser dritten Folge so toll ist, der Kleine spielt einfach unfassbar, unglaublich. Also er changiert zwischen Wut, Gewalttätigkeit gegen diese Psychologin, er flirtet mit ihr, er verarscht sie, er hebt sich über sie, er bedroht sie körperlich. Und es gibt genau einen einzigen Moment, an dem er, wie ich finde, jetzt nicht hundertprozentig toll spielt, 20 Sekunden von 50 Minuten, in denen ein 13-Jähriger ohne Schnitte überragend spielt. Und das, also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Und es geht eben um, im Endeffekt, ja, Incels. Also ich habe gerade ein ganz interessantes Interview gelesen im Spiegel über eine Wissenschaftlerin, die sich mit Incels in Indien beschäftigt. Und zwar deswegen, also Incels sind also Männer, die sich zusammenschließen und einen Frauenhass entwickeln, weil sie selber nicht zum Zuge kommen. Also Männer mit vermindertem Selbstwert, die eben keine Partnerin finden, noch Jungfrauen sind.
Gut, erst 13, ne?
Ja, da hat der eine oder andere, man kann sich jetzt auch mal lösen quasi thematisch, jetzt nochmal von der Serie und einfach über dieses Phänomen reden. Also dass altersunabhängig sich auf der ganzen Welt Männer zusammenschließen und in Indien eben auch mit Klarnamen zu Protokoll geben, dass die MeToo-Bewegung, dass die, das Feminismus und Emanzipation.
Naja, im Endeffekt leiden sie ja auch darunter.
Genau, in Indien speziell konnte man diesem Interview entnehmen, dass eben die Gesellschaft den Jungs noch das Gefühl gibt, sie seien mehr wert als Frauen. Es muss da auch brutal sein.
Es ist brutal. Indien ist so brutal, was es angeht. Dieses Kastensystem, ich habe da auch die ein oder andere Doku geguckt, das mit Mädchen furchtbar.
Naja, es geht ja schon los, dass Mädchenföten abgetrieben werden und dadurch eben auch ein großer Frauenmangel entsteht. Also dadurch, dass ein Mädchen eine große Belastung für die Familie sein kann, wohingegen ein Junge eine Chance drauf ist, irgendwie zu einem gewissen Wohlstand zu kommen, werden Mädchen abgetrieben und fehlen dann in der Gesellschaft und das feuert dieses Problem natürlich weiterhin an. Aber ja, es sind schwurbelnde Männer allen Alters, die MeToo-Bewegung zum Beispiel dafür verantwortlich machen oder jegliche Form von Feminismus dafür verantwortlich machen, dass sie kein schönes Liebes- und Sexualleben haben.
Mhm.
Und davon handelt eben auch die Serie. Und
Na, die Frage ist ja, ob die, wenn du da zwangsverheiratet wirst, ob das so ein schönes Liebes- und Sexualleben für alle ist. Es geht ja wahrscheinlich auch sehr oft darum, einfach erstmal in der Gesellschaft anerkannt zu sein, weil man in einer Partnerschaft ist und weil man natürlich ein Mann ist, der eine Frau hat. Ich weiß nicht, ob das immer
die Liebe ist. Genau, wir müssen jetzt so ein bisschen die Themen trennen. Also in Indien ist es natürlich nochmal anders als in England oder in Amerika oder in Deutschland. In Indien ist es halt ganz speziell deswegen so, weil den Jungs nochmal eine andere Form von, sei es mal Selbstvertrauen oder einen Anspruch auf eine Führungsposition mit in die Wiege gelegt wird, die sich dann hinterher überhaupt nicht in der Realität nicht einhalten können, weil die Inderinnen inzwischen auch eine Unabhängigkeit eben für sich, also zumindest manche für sich gefunden haben und dann auch frei über sich selber bestimmen wollen. Und wenn dann der Mann sagt, wie, Moment mal, ich habe doch gerade zu dir gesagt, dass ich mit dir bumsen will, da kannst du nicht Nein sagen. Also wirklich so mit diesem Selbstverständnis, was ist denn hier los? Hat sie es nicht mehr alle? So, also das ist natürlich jetzt in Deutschland sicherlich anders. Und trotzdem gibt es hier natürlich auch solche Männer, die auf die Art und Weise frustriert sind, auch hier irgendwie in jeglicher Altersform. Zurück zur Serie. Also das ist eigentlich das Thema dieser Serie, dass ein 13-jähriger Junge eben, und die Eltern können sich nicht so richtig erklären, wie, warum dieser Junge sich diesem Kreis angeschlossen hat. Es stellt sich heraus, dass das Mädchen, das umgebracht wurde, ihn provoziert hat, ihn eben als Insta bezeichnet hat, dass es bei Insta da gewisse Codes gibt, die es wohl auch wirklich gibt, die sehr militant sind und sehr, also
Scheiß Form Social von Media.
Mobbing auch.
Ja,
das ist Social Media, ich weiß es nicht. Irgendwie früher hat man es halt direkt gesagt oder so und dann was, ich glaube nicht, dass er jetzt, also das jetzt hier irgendwie Social Media Bashing wieder.
Ach, glaube ich auch, dass es ein großes Problem dazu ist. Also zum Beispiel das britische Parlament sagt ja jetzt gerade, in jeder Schule soll dieser Film gezeigt werden, ja, ab einem bestimmten Alter. Ja,
das
hat Starmer
vorgeschlagen, das finde ich auch wieder ein bisschen eigenartig.
Und dass man wirklich nochmal Dinge überdenkt. Ich glaube, in Australien ist es ja so, dass du erst ab 16 Social Media haben kannst.
Also was Keith Starmer gesagt hat.
Also dass es immer wieder in Bewegung bleibt, das finde ich schon gut. Und ich kenne fast nur Eltern, die sich absolut damit abfinden. Ich hatte neulich wieder so ein Gespräch über einen 12-jährigen Jungen und da sagt die Mutter mir, na, da kann man ja gar nichts machen. Was soll ich machen, dass der da irgendwie 8 Stunden am Handy hängt? Und nicht verstehen, dass es immer noch die Verantwortung von denen ist. So. Und deswegen finde ich schon, dass man als Erwachsener, es hat doch auch Es sagt sogar der das geschrieben hat, dass er sagt, seine Kinder kriegen bis 14, 15 kein Handy.
Also das wird alles, also wirklich im Detail wird es auch beleuchtet. Die Eltern sagen halt auch von dem Jungen, also in der Serie, dass er nach Hause gekommen ist, sich vom Computer geknallt hat und sie wussten nicht, was er da geguckt hat. Und so, ich weiß es nicht.
Und deswegen musst du es ja fast nicht mal in den Schulen zeigen, sondern deswegen müssen sich die Eltern das eigentlich angucken und sehen. Und der Autor wiederum, der sagt, es ist wie mit Kippen, wie mit Drogen und genauso ist das Internet auch. Und darum müssen wir uns kümmern und da Regeln finden.
It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Oh,
I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Radio 1, der Tipp von Kerstin Lehmstedt.
Alba Berlin gegen Olympiakos Piräus in der Basketball-Euroleague. Nachdem die Albatrosse in der Bundesliga am Montag auswärts gegen Heidelberg den Kürzeren zogen, steht heute Abend wieder der internationale Wettbewerb auf dem Programm. Im letzten Alba-Heimspiel der diesjährigen Euroleague-Saison ist das Team von Olympiakos Piräus zu Gast in der Uber-Arena. Die Griechen stehen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und sind schon relativ sicher für die Playoffs qualifiziert. Für die Berliner als Tabellenletzten hat dieses Spiel aber nicht nur statistischen Wert. Es gilt, alles daran zu setzen, sich als Team zu stabilisieren. Da ist natürlich solch ein starker Gegner eine wichtige Bewährungsprobe. Die Albatrosse sollten sich keinerlei Schwächen in der Verteidigung erlauben und in der Offense unbedingt die Konzentration hochhalten. Alba Berlin gegen Olympiakos Piräus, heute 20 Uhr in der Arena am Ostbahnhof.
Werbung.
Hallo, ich bin's, der Osterhase. Mutter unbedingt zur I Love Bikes Aktion im Rathaus.
Entdecke unsere große Auswahl an Bike- und Zubehörschnäppchen für deinen Osterkorb. Das Rathaus, achtmal in Berlin und Brandenburg.
Das Rathaus.
Infos unter das-rathaus.de.
Framstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag kernloser Tafeltraubenmix. 500 Gramm nur 2,22 und mit der Penny-App sogar nur 1,99. Und Nescafé Classic. 200 Gramm nur 5,99 und mit der Penny-App sogar nur 5,55. Für alles in günstig. Erstmal zu Penny.
I Love Bikes. Entdecke die Bikeschnäppchen im Rathaus. Da, Motto hin.
Das hier ist ein Dankeschön an alle, die bei ihrer Küche nur mit dem Besten zufrieden sind. An alle, die preisbewusst sind, aber auch Wert auf besten Service legen. Und an alle, die immer noch jeden Morgen eine Gänsehaut bekommen, wenn sie ihren ersten Kaffee in ihrer Küche von Küchen aktuell genießen. Küchen aktuell, Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Vereinbare heute noch deinen Beratungswunschtermin, egal ob online bei dir zu Hause oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchen aktuell.
Und jetzt eigenes.
Die schöne Party. Tanzen auf drei Floors im Franz Club in der Kulturbrauerei. Samstag, 5. April ab 21 Uhr. Die schöne Party feiert den Frühling. Mit Erasure Special, das die Sinti-Herzen höher schlagen lässt von Botanic. Mit Dance Classic von Funk bis House von DJ Delight. Und mit dem wirklich frühlingshaften und tanzbeinkompatiblen schöne Party-Mix von DJ Bench. Mehr Infos auf radio1.de. Natürlich nur für Erwachsene.
18 Uhr.
Radio 1 vom RBB. Nachrichten.
Mit Jan Vesper. Angesichts der Zollpolitik von US-Präsident Trump hat der Chef der Notenbank Fed Powell vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft gewarnt. Powell sagte bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Virginia, er rechne mit höherer Inflation und langsamerem Wachstum sowie steigenden Arbeitslosenzahlen. Er sei zudem zu früh für die von Trump geforderte Leitzinssenkung. Die ersten Zollaufschläge in Höhe von 10% treten morgen in Kraft, die von 20% für die EU kommende Woche Mittwoch. Heute hat China bereits Gegenzölle angekündigt. Bundespräsident Steinmeier hat Europa zu mehr Anstrengungen für Sicherheit und Verteidigung aufgerufen. Europa müsse sich um seinen Schutz verstärkt selber kümmern, sagte Steinmeier bei der Westfälischen Friedenskonferenz in Münster. Von dort berichtet Oliver Steuk.
Mehr Geld für Verteidigung, mehr deutsche, aber auch europäische Streitkräfte und dazu eine aktivere Außenpolitik. Auf der Westfälischen Friedenskonferenz in Münster positionierte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ganz klar zur Zukunft Europas und zur NATO. Die sei nicht tot, sagte Steinmeier und zeigte sich bestürzt, wie schnell die neue US-Regierung lange gewachsene Partnerschaften in Frage stelle. Zuvor hatte heute Vormittag die 103 Jahre alte Holocaust-Überlebende Margot Friedländer den Sonderpreis des Westfälischen Friedens erhalten. Ihre Botschaft als eine der letzten Zeitzeuginnen, sich den Feinden der Demokratie entgegenzustellen. Wir sind alle gleich, seid Mensch.
Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke der A100 in Berlin-Charlottenburg soll Anfang kommender Woche beginnen. Einen genauen Tag nannte ein Sprecher der Autobahngesellschaft noch nicht. Einzelheiten von Katharina Trümper.
Die Brücke wird abgetragen. Eine Sprengung kommt wegen der Bebauung in dem Gebiet nicht in Frage. Bis Ende des Monats sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann soll auch der S-Bahn-Verkehr wieder rollen. Im Anschluss wird eine neue Brücke gebaut. Sie gehört zum Autobahndreieck Funkturm im Westen der Stadt. Laut der Planungsgesellschaft Deges soll es wieder 3 Spuren pro Fahrtrichtung geben. Der Bund für Umwelt und Naturschutz dagegen hat gefordert, die Ringbahnbrücke mit weniger Fahrstreifen wieder aufzubauen, um den Autoverkehr zu reduzieren.
Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben hat sich die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. In einer Urabstimmung votierten über 95% dafür, wie Thorsten Gabriel berichtet.
Konkrete Auswirkungen hat diese Abstimmung vorläufig nicht, da in den seit Januar laufenden Tarifverhandlungen derzeit eine Schlichtung läuft. Noch bis Ende nächster Woche bemühen sich die ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck und Bodo Ramelow, eine Lösung in dem Tarifkonflikt zu finden. Falls die Schlichtung scheitert, könnte die Gewerkschaft auf Basis der Urabstimmung aber umgehend zu Streiks aufrufen. Verdi fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem 750 Euro mehr monatlich für alle Beschäftigten. Die BVG hatte sich in 4 Angeboten der Forderung zwar angenähert, der Gewerkschaft war dies aber weiterhin zu wenig. Sie hatte die Verhandlungen am 21. März für gescheitert erklärt. Daraufhin war es auf Vorschlag der BVG zur Schlichtung gekommen.
Berlins frühere Gesundheitssenatorin Karleitsche ist zu einer Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sprach sie in einem Korruptionsprozess der Bestechlichkeit schuldig. Einzelheiten von Alexander Schmidt-Hirschfelder.
Das Landgericht ordnete zudem an, dass bei Karleitsche mehr als 6.200 Euro eingezogen werden. Karleitsche hatte während ihrer Amtszeit eine Werbeagentur mit der Planung ihrer Hochzeit beauftragt. Eine Rechnung wurde dafür nicht gestellt. Stattdessen soll sich die Agentur erhofft haben, den Zuschlag für eine Werbekampagne aus der Gesundheitsverwaltung zu erhalten. Karleitsche hat bis zuletzt bestritten, bestechlich zu sein. Sie habe nicht gewusst, dass die Kosten für die Hochzeit nicht bezahlt wurden. Den mitangeklagten Chef der Marketingagentur verurteilte das Gericht wegen Bestechung zu 1 Jahr und 3 Monaten auf Bewährung.
Die Radio 1 Nachrichten, weitere Meldungen bei rbb24.de.
Radio 1. Wetter.
Sonnige 20 bis 21 Grad in Berlin, 23 in Senftenberg und 18 in Grünow. Nachts 5 bis 1 Grad, morgen zwar freundlich, aber deutlich kühler, höchstens 11 bis 14 Grad.
Verkehr.
Radio 1 A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhaveland zwischen Großkreuz und Vöben stehen Sie noch 10 Minuten im Stau. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Lanke und Werbelin Stau. Hier brauchen Sie bis zu eine Stunde länger. Stadtverkehr Berlin auf der A100 Richtung Wedding. Hier wird der Verkehr zwischen Dreieckfunkturm und Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Stau in Richtung Wedding ab Schmargendorf mit 20 Minuten plus. Und Tiergarten, wegen des Halbmarathons am Wochenende ist die Straße des 17. Juni zwischen Scheidemann und Jizak-Rabin-Straße bis Montagabend gesperrt. Radio 1 wünscht gute Fahrt.
Radio 1. Ab 17. Die Feierabendshow mit Katrin und Tommy Wasch.
Aber nochmal, Keir Starmer guckt sich eine Serie an, findet die geil und sagt dann, die muss in allen Schulen gezeigt werden. Also das finde ich auch ein bisschen eigenartig.
Wird ja nicht passieren.
Wieso? Wieso soll es nicht passieren? Kann ja passieren. Aber ich finde, dass die Serie überhaupt nicht geeignet ist, um die irgendwie in Schulen zu zeigen. Und es gibt, was ich übrigens auch ziemlich interessant finde und geradezu absurd finde, Polizisten kommen an diese Schule und stellen fest, dass in jedem Klassenraum nur Videos geguckt werden. Also dass die Lehrer sich ihrer Verantwortung entziehen und nur Videos gucken. Das wäre ja dann genau, dann würde sich ne, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn dann diese Serie da gezeigt wird, die wirklich meiner Ansicht nach überhaupt nicht geeignet ist.
Aber für die Eltern ja schon.
Für die Eltern schon, sich Gedanken darüber zu machen. Aber ganz ehrlich, was soll ich mir denn jetzt für Gedanken darüber machen? Also man muss jetzt einfach, ich finde
es... Aber scheinst du ja Gedanken drum
naja,
machen,
aber
weil
ich
du
find,
wolltest ja die Serie
ich
heute
wollte
hier
aber über was genau, aber ich wollte über was ganz was anderes reden, als das, okay. Worüber du jetzt gerade redest. Aber worüber du redest, ist ja ein richtiger Punkt und der kommt ja in der Serie auch vor. Der ist für mich nur so wahnsinnig uninteressant. Also soziale Medien sind für mich super scheiß uninteressant.
Es war ja auch nur ein Punkt, den ich gerade erzählt habe.
Ja, aber wenn es dich interessiert, verstehe ich das ja auch. Mich interessiert der überhaupt gar nicht, weil da kannst du die Uhr sowieso nicht, du kannst es nicht zurückdrehen. Du merkst ja gerade, wie wir
Nein,
hier strugglen.
Aber man kann trotzdem die Verantwortung übernehmen und sich immer mal wieder Gedanken darum machen.
Ja, aber was ist das? Also wie kann man das verhindern im Endeffekt, dass sich Männer so fühlen und dann eben gewalttätig werden, kriminell werden? Also
aber da sind wir doch wieder beim Patriarchat. Das ist ja das, was ich schon ganz oft hier in der Sendung gesagt habe, dass Männer sehr doll auch, gut, da gibt es jetzt ein Opfer, eine Frau, die ist jetzt erstmal das Opfer und nicht nur dieses Kind da, der 13-Jährige, aber dass Männer groß darunter leiden, dass sie so viel so machen müssen und so gesehen werden müssen, das ist doch auch das Patriarchat.
Also, es wäre jetzt hier der richtige Ansatz zu sagen, man darf eigentlich Jungs oder man muss wahnsinnig aufpassen, Jungs das Gefühl zu geben oder sie so zu erziehen, dass sie eine geschlechtliche Führungsrolle haben. Das kann man ja einfach mal so festhalten. Ist ja sowieso in jeglicher Hinsicht Quatsch.
Ja.
Aber wenn man sich es im Detail überlegt, also du musst stark sein.
Du darfst nicht weinen.
Ja gut, also weiß ich jetzt mit dem Weinen.
Ja, weiß ich aber ganz genau.
Weiß ich, also höre ich nicht mehr, du darfst nicht weinen.
Ja, weil sie sich jetzt abgewöhnen. Wir haben jetzt 12-jährige Jungs, mit denen wir noch zu tun haben. Hm. Gut, und dann weint jemand, weil er in den kalten See gehen muss oder will oder was weiß ich was. Und dann ist man irritiert, weil er weint, weil er ja schon 12 ist. Und dann sollte man im besten Fall, haben wir auch nicht gemacht, sagen, hör mal auf zu heulen. Sondern dann hast du eben geweint. Aber es ist schon sehr männlich, dass man irgendwann denkt, jetzt wird aber hier nicht mehr geheult.
Also wie, durch was, warum glauben Männer einen Anspruch auf Sex zu haben? Das ist ja eigentlich für mich die ganz entscheidende Frage. Und wie kommen sie auf die Idee, dass sowas wie die MeToo-Bewegung oder das Feminismus ihnen ihr Leben ruiniert? Und wie kann man da entgegen? Das ist für mich eigentlich so das ganz entscheidende Thema. Und ich
ja,
meine, es gibt
ohne zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber ich bin ehrlich gesagt auch so groß geworden, dass das ein Mann, wenn der Sex haben will, dann wird Sex gemacht. So.
Wo kommt der Glaube her von einem Mann, dass wenn er sich für eine Frau entschieden hat, dass sie immer bei ihm bleiben muss? Also das sind doch irgendwie, finde ich, die entscheidenden Fragen. Es gibt übrigens eine andere sehr interessante Netflix-Doku gerade über einen französischen Rockstar und eine französische Schauspielerin. Und die waren irgendwo im Ausland und es war gar nicht bekannt, dass die beiden eine Beziehung miteinander haben und waren abends unterwegs, sind dann zurückgegangen ins Hotelzimmer. Und dann hatte sie so lange geschlagen, bis sie ins Koma gefallen ist und dann anschließend auch gestorben ist. Der Typ wurde dann in Frankreich zu, ich glaube, 8 Jahren, zu 8 Jahren verurteilt, hat 1 Jahr im Ausland abgesessen, dann 3 weitere Jahre in Frankreich, ist nach 4 Jahren wegen guter Führung rausgekommen. Er hat 19 Mal auf sie eingeschlagen, also auch hier lag der Verdacht nahe, dass sie ihn verlassen will und dass er es nicht akzeptieren konnte. Und entlastet im Prozess hat ihm unter anderem seine Ex-Frau, eine Ungarin, die gesagt hat, er war nie gewalttätig in der Ehe davor. Und diese Ex-Frau hat sich dann später das Leben genommen und in einem Abschiedsbrief geschrieben, dass